Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannst du vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen. Mein Name ist Rainer Holl. Ich begrüße euch ganz herzlich zu Ausgabe 9 unseres Podcasts über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Und ich sitze wie immer in der Ruhr-Uni Bochum mit zwei wunderbaren Gästen am heutigen, leider grauen Morgen, muss man sagen. Ich teile euch immer mit, wie das Wetter ist, damit ihr euch quasi schon mal so ein bisschen einfühlen könnt in die Situation, wo wir gerade sind. Wir schauen hier über das grün-graue Ruhrgebiet, etwas trist, aber hier drin strahlen mir zwei wunderbare Gesichter entgegen, zwei fantastische Menschen wieder aus dem SFB 1280, die heute Morgen Zeit gefunden haben, zu mir ins Studio zu kommen. Ich begrüße heute Morgen Professor Dr. Nikolai Axmacher vom Institut für kognitive Neurowissenschaften, der seinerseits hier verschiedene Projekte betreut am SFB 1280, nämlich neuronale Mechanismen und Kontextgeneralisierung, funktionelle Rolle und dynamische Änderung der Extinktionsnetzwerkkonnektivität. Und er ist Leiter der Fokusgruppe Neurobildgebung, Konnektivitätsanalysen und Extinktionsnetzwerk. Das klingt komplex. Ob wir am Ende einigermaßen verstehen, was er in seinem Berufsleben tut, das werden wir schauen. Ich begrüße außerdem heute Morgen Professor Dr. Sen Cheng vom Institut für Neuroinformatik bzw. Computational Neuroscience. Er betreut auch einen Fachbereich hier, die Modellierung der Kontextabhängigkeit des Akquisitions- und Extinktionslernens. Und auch er ist in einer Fokusgruppe, nämlich Lerndynamik. Das waren jetzt schon mal sehr viele Fachbereiche, aber ich begrüße euch erstmal heute Morgen hier. Guten Morgen, Nikolai, guten Morgen, Sen.
Guten Morgen.
Ja, jetzt, wer jetzt noch dran geblieben ist, super. Ihr habt schon sehr viele Fachbegriffe gehört und jetzt habt ihr vielleicht ein Verständnis dafür, wie es mir geht in der Vorbereitung für diesen Podcast. Ich habe es ja schon mal erwähnt, ich bin Kulturwissenschaftler meines Zeichens, freischaffender Künstler, aber eben auch professioneller Moderator. Das heißt, ich bereite mich natürlich so gut es geht auf diese Podcast-Ausgaben vor und ich warte, seit wir vor einem Jahr angefangen haben mit den Aufnahmen, warte ich drauf, wann kommt die Folge, wo ich komplett den Faden verliere und nicht mehr weiß, wo ich ansetzen soll. Heute habe ich fast gedacht, es ist soweit, aber ich habe mir sagen lassen, wir haben hier zwei wunderbare Erklärer, die sehr guten Einblick geben können in das, was sie machen und in ihre Fachbereiche. Und Nikolai, ich fange mal bei dir an. Du bist von Haus aus Medizin. Fangen wir mal an bei deinem Werdegang vielleicht, um so langsam reinzugrufen. Ich habe gehört, du bist von Haus aus eigentlich Mediziner. Jetzt habe ich gerade vorgelesen, in mehreren Forschungsgruppen hier tätig, in einer Fokusgruppe, also die Gruppe, die quasi die Ergebnisse aus mehreren Forschungsgruppen sich nochmal anschaut und guckt, was kann man da nochmal für Meta-Ergebnisse rausziehen. Beschreib mal kurz deinen Werdegang. Wie bist du überhaupt hier hingekommen als Mediziner und dann beim Gehirn gelandet und dann noch hier im SFB? Wie kam das dazu?
Ja, das war tatsächlich mit einigen Umwegen, wobei die Themen, die mich interessiert haben, eigentlich immer ähnlich geblieben sind. Also vor der Medizin habe ich sogar noch ein bisschen Philosophie studiert, ja, mhm. Und mich auch damals so für so die großen Fragen der Psychologie, wenn man so will, interessiert, also das Bewusstsein, aber auch Gedächtnis, das Unbewusste, solche Themen und hatte dann den Eindruck, dass ich gerne die Fragen oder die großen Themen der Philosophie eben praktischer und mit empirischen Methoden untersuchen wollte, hab deswegen dann Medizin studiert und dann bin dann über die tierexperimentelle Forschung in den Bereich Epileptologie gekommen, also eine Spezialklinik und auch Forschungseinrichtung zu Epilepsieerkrankungen und also einer speziellen neurologischen Richtung und habe dann dort eine Zeit lang klinisch gearbeitet, aber zunehmend auch wissenschaftlich und bin eben immer mehr auf das Thema Gedächtnis gekommen. Mhm. Und das ist letztlich auch das, was mich heute noch interessiert.
Über das Gedächtnis werden wir heute reden, unter anderem darüber, wie in Kontexte, verschiedene Kontexte, vielleicht unsere Gedächtnisleistung verbessern können. Das ist wahrscheinlich eine Frage, die du aufgestellt hast. Wie kann ich mich besser erinnern? Mal schauen, vielleicht werde ich sie dir auch noch stellen im Verlauf dieses Gesprächs. Aber das ist ja schon mal interessant. Also quasi von der Philosophie über die klinische Arbeit, wahrscheinlich auch mit PatientInnen, ne? Dann jetzt auch in die Forschung. Und du lehrst aber auch hier? Oder?
Ich unterrichte jetzt hier kognitive Neurowissenschaft und Neuropsychologie.
Ja. Okay. Und einen anderen Lebenslauf hat wahrscheinlich Sen Cheng. Er ist Neuroinformatiker. Das dürfte jetzt, also die Formulierung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Aber es war jetzt schon klar, wir sind jetzt in Folge 9 und ich glaube, das dürfte jetzt allen Hörerinnen klar geworden sein. Ohne Informatik, ohne massiven Einsatz von Computertechnik funktioniert auch in der Neurowissenschaft gar nichts. Aber wenn man diesen Begriff hört, vielleicht sagt er einem erstmal nichts. Und gerade hast du mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich kommst du sogar aus der Physik. Wie ist denn dein Werdegang? Wie bist du hier gelandet beim SFB 1280?
Das ist auch so ein gewundener Pfad gewesen. Ich habe nach dem Abitur habe ich überlegt, was ich studieren möchte. Und da hatte ich eigentlich gedacht, entweder Physik oder Psychologie. Und damals habe ich noch nichts von der Neuroinformatik gewusst. Und ich habe mich deswegen für die Physik entschieden, weil mir dieser quantitative Ansatz in der Physik viel besser gefallen hat als der eher beschreibende Ansatz in der Psychologie. Jedenfalls so, wie ich das als Abiturient wahrgenommen hatte damals. Aber dann gegen Ende der Promotion war ich dann unzufrieden in der Physik wegen des stark reduktionistischen Ansatzes. Ich habe Elementarteilchen untersucht und habe mich da schon auch während des Studiums gefragt, wie man das jemals auf die reale Welt anwenden kann. Und da gibt es immer noch keine Ideen dazu. Und
meinst deswegen, du damit reduktionistisch, also zu abstrakt ist, dass es zu weit weg ist von Anwendung oder?
Zu weit weg, aber auch reduktionistisch in dem Sinne, dass man immer kleinere Aspekte untersucht, dass man so praktisch Elementarteilchen untersucht in einer Auflösung, die so klein ist, dass diese Längenskala und diese Zeitskala, die man da untersucht, überhaupt keinen Einfluss mehr hat auf das, was wir jetzt beobachten.
Ja, ja.
Also wenn man das so von den Größenordnungen sieht, zoomt man immer weiter rein. Aber die Frage ist dann, was man dann da sieht, wie bezieht man das dann auf diese Dinge, die wir um uns herum sehen? Und wir haben da auch Zeitskalen untersucht, so Femtosekunden, die so kurz sind, also Teilchen, die nur so kurz existieren, dass sie keinen Einfluss haben können auf das, was wir so beobachten. Und aus dieser Unzufriedenheit habe ich dann halt mich nochmal besonnen auf mein anderes Interesse, das war, wie das Gehirn funktioniert, und habe dann mich umgeguckt, was es in dem Bereich gibt, und habe da die Computational Neuroscience entdeckt. Das ist auch die Denomination meines Lehrstuhls. Auf Deutsch würde man das eher so als Neuroinformatik übersetzen, ist aber ein bisschen unvollständig. Also Computational Neuroscience, finde ich, passt besser, dieser englische Begriff. Der drückt nämlich aus, dass wir versuchen, das Gehirn mit computationalen Methoden zu erforschen, also mit mathematischen Modellen und Computersimulationen. Und daher grenzt sich das ein bisschen auch ab von Neuroinformatik im Sinne von Datenbanken bauen oder einfach den Computer als Tool einsetzen, um Daten auszuwerten. Weil in dem Sinne benutzt jeder einen Computer heutzutage.
Ja, weil das war nämlich auch, also vielleicht liegt das auch an dieser deutschen Formulierung, die Frage, die es mir aufgedrängt hat, ob quasi der Neuroinformatiker ein Neurowissenschaftler ist, der sich ein bisschen mehr mit Informatik auskennt, oder ein Informatiker, der sich auch mit Neurowissenschaften auskennt. Und Computational Neuroscience scheint mir das auch irgendwie so ein umfassenderer Begriff zu sein. Da muss man sich wahrscheinlich dann nicht entscheiden, sondern das mergt dann so zu einer Wissenschaft zusammen, indem man sich von etwas, also
ja, und es differenziert sich auch stark aus. Also es gibt durchaus Neuroinformatiker, die eher so in der zweiten Art sind, also eher Informatiker, die auch vielleicht etwas mit Neurowissenschaften zu tun haben. Das sind dann tatsächlich Leute, die Datenbanken bauen, die dann die neurowissenschaftliche Forschung dann erleichtern.
Ja.
Das wären dann eher Informatiker, die dann eine Anwendung in der Neurowissenschaft entwickeln.
Hatten wir ja auch schon den Daniel Düsentrieb quasi, das SFB 1280 hatten wir ja schon hier bei uns im Podcast. Das ist ja wahrscheinlich so ein Fall, wo jemand aus dem technischen Bereich dann eher in die Neurowissenschaften eintaucht. Okay, ich finde das immer sehr spannend. Ich finde das, also das ist ja auch vielleicht für Studierende, die hier zuhören oder Menschen, die sich überlegen, was will ich denn mal werden, auch beruhigend, dass man nie festgefahren ist in seinem Feld und immer nochmal überlegen kann, wo will ich mich nochmal hin entwickeln. Das ist irgendwie auch inspirierend. Ich möchte heute natürlich trotzdem auch die Gemeinsamkeit zwischen euch finden. Wir werden auch wieder Brücken bauen. Und in der letzten Folge war die Brücke, die wir hatten, zwischen meinen beiden Gesprächspartnerinnen das Kleinhirn. Da habe ich die schon gefragt, ob es da auch quasi manchmal so Konkurrenzkämpfe gibt, dass die einen Wissenschaftler sagen so, ey, euer Kleinhirn könnt ihr euch mal sonst wohin stecken. Bei uns geht es hier ums Großhirn oder so. Und bei euch ist, glaube ich, das, wie soll man das nennen? Also das Bindeglied heute bei euch ist der Hippocampus. Was der macht, wie der funktioniert und warum es das Bindeglied ist, darüber wollen wir gleich sprechen. Und auch darüber, was du als Neuroinformatiker, sage ich jetzt mal, dazu beisteuern kannst und was Roboter damit zu tun haben. Huiuiui, Nikolai, ich komme jetzt nochmal zu dir. Vielleicht erklärst du jetzt einfach mal, damit wir jetzt schon mal auf einem Wissensstand sind, was denn der Hippocampus ist, wo er sitzt und was die Aufgaben des Hippocampus sind. Ich glaube, macht man, glaube ich, auch im Biounterricht, oder? In der Oberstufe.
Das kann gut sein, ja. Ich habe Bio so schnell wie möglich abgewählt. Also insofern habe ich in der Oberstufe gar nicht mehr Bio besucht. Aber ich glaube auch, dass man vermutlich auch schon einiges über den Hippocampus lernt. Der Hippocampus ist noch kleiner als das Kleinhirn, liegt aber also eher in der Nähe des Großhirns, ist eine sogenannte subkortikale Region, das heißt, gehört nicht zur Hirnrinde, sondern liegt unterhalb der Hirnrinde und zwar ganz tief drin im Schläfenlappen. Also wenn man so beim Ohr anfängt und dann ungefähr 3 bis 4 Zentimeter zur Mitte sich bewegt, dann ist man in der Nähe des Hippocampus.
Ja.
Der Hippocampus hat eine spezielle Form, von der auch der Name abstammt. Also das heißt auf Lateinisch.
Griechisch, glaube ich.
Griechisch, Hippocampus. Seepferdchen.
Ja.
Einige Forscher haben gedacht, dass da eine bestimmte Formähnlichkeit zu Seepferdchen besteht. Wofür ist der Hippocampus da? Das hat man herausgefunden bei einem sehr unglücklichen Epilepsie-Patienten tatsächlich, der lange Zeit nur unter seinen Initialen bekannt war, HM oder HM. Mhm. Mittlerweile ist er verstorben. Man weiß, dass er Henry Molaison hieß. Mhm. Und Henry Molaison hatte eine Epilepsie, die gar nicht so selten ist, eine sogenannte Schläfenlappenepilepsie, von der man eben auch damals schon wusste, dass die epileptischen Anfälle im Hippocampus generiert werden. Was man damals noch nicht wusste, war, wofür genau der Hippocampus so wichtig war. Und das wusste man aber, nachdem man bei Herrn Molaison in seiner späten Adoleszenz, also als junger Mann ist er operiert worden, beide Hippocampi, also es gibt einen links und einen rechts, entfernt hatte und dann festgestellt hat, dass er nicht in der Lage war, neue Gedächtnisinhalte zu bilden. Ah. Das heißt, die Menschen, die er anschließend getroffen hat, also an deren Namen konnte er sich anschließend nicht mehr erinnern. Er konnte kein neues Wissen über die Welt, keine neuen Erfahrungen, an die er sich bewusst erinnern konnte, mehr bilden. Das heißt nicht, dass er überhaupt kein Gedächtnis hatte. Und das ist auch etwas, was man aus diesem tragischen Fall gelernt hat, dass nämlich Gedächtnis keine Einheit ist, sondern in verschiedene Subprozesse unterschieden werden kann. Also dass es einerseits sowas gibt wie unbewusste Gedächtnisprozesse oder auch prozedurales Lernen, also die Fähigkeit, Fahrrad zu fahren oder Klavier zu spielen. Dafür braucht man nicht den Hippocampus. Oder auch sich anschließend zu merken, dass man nicht mehr auf Herdplatten fassen kann. Ja, also
berühmte Beispiel.
Ja, ja. Wo man das einmal gemacht hat oder wenige Male gemacht hat, dann merkt man, dann merkt man sich, dass das, merkt sich das Gehirn, dass das tatsächlich etwas Unangenehmes ist und dann vermeidet man das anschließend. Das nennt man Konditionierung und dafür braucht man auch den Hippocampus nicht.
Ah, das ist interessant.
Ja, also,
aber jemanden treffen oder keine Ahnung, sich die neuen Spieler bei Borussia Dortmund merken in einer Saison, solche Informationen, das würde nicht funktionieren.
Genau, also wenn ich dich morgen wiedersehen würde und hätte keinen Hippocampus, dann wüsste ich nicht, wer du bist und wie du heißt und würde dir so begegnen, als würde ich dich das erste Mal sehen.
Das heißt, es ist also quasi, es gibt kein Kurzzeitgedächtnis und dadurch auch dann kein Langzeitgedächtnis, weil es immer erst darüber quasi irgendwann eingespeist wird in den größeren Speicher.
Ja, wenn man so will, ja, die Terminologie ist da so etwas verwirrend vielleicht. Also in der Psychologie wird man da schon sagen, dass das Langzeitgedächtnisprozesse ist, die da verloren gehen. Mhm. Also da wird man Kurzzeitgedächtnis tatsächlich so als Bezeichnung für ganz kurze Gedächtnisprozesse verstehen. Also beispielsweise das Merken von Telefonnummern über 30 Sekunden oder eine Minute, das wird man Kurzzeitgedächtnis nennen. Auch dafür braucht man den Hippocampus. In vielen Fällen nicht, in einigen Fällen schon, aber in vielen Fällen nicht. Wofür man ihn aber braucht, ist, sich eben am nächsten Tag noch an die Telefonnummer oder an den Namen einer Person zu erinnern.
Ich glaube, das ist so generell ein Problem oder so eine Misconception, die, glaube ich, die ich auch hatte im Vorfeld, wenn es um das Gehirn geht, dass man immer glaubt, es gibt einen bestimmten Bereich, der für etwas verantwortlich ist. Ne? Und wenn ich das dann wegoperieren würde, dann ist das weg. Dann ist vielleicht auch die Krankheit weg, aber dann auch die Fähigkeit. Aber es ist halt einfach ein unglaublich komplexes Netz aus, irgendwer hat mal gesagt, das Gehirn ist wie über Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg entwickelte, wie tausende verschiedener Computer, die aber trotzdem alle miteinander vernetzt sind. Deswegen kann man wahrscheinlich nicht sagen, wo was ist, und das macht wahrscheinlich die Forschung auch schwierig dann daran, oder?
Ja, also das ist natürlich eine der Herausforderungen, wobei, also da gibt es zwei so ganz getrennte oder entgegengesetzte Ideen. Die eine Idee, wie du gesagt hast, wird davon ausgehen, dass einzelne Funktionen ganz klar einzelnen Hirnregionen zugeordnet werden können. Also das ist so eine ganz stark modulare Sicht auf das Gehirn. Und die andere Sicht wird sagen, dass das Gehirn komplett vernetzt ist und letztlich alle relevanten psychischen und kognitiven Funktionen auf breit verteilten neuronalen Netzen über das ganze Gehirn basieren. Beides stimmt so nicht. Ja, also es ist schon so, dass einzelne Gehirnregionen zu einem gewissen Grade auch spezialisierte Funktionen ausüben. Das merkt man eben daran, dass, wenn man den Hippocampus rausnimmt, das Gedächtnis verloren geht. Das wird heute nicht mehr so gemacht, aber was
gut,
das hat man daraus gelernt, aber was bei Epilepsie-Patienten auch heute noch in einigen Fällen gemacht wird, ist, dass man einen Hippocampus entfernt. Also beispielsweise nur den linken oder nur den rechten. Es gibt ja, wie gesagt, zwei. Und in dem Fall kann die Funktion des entfernten Hippocampus teilweise dann von der anderen Seite übernommen werden. Aber er kann eben nicht von ganz anderen Gehirnregionen übernommen werden. Also die Flexibilität oder die Verteiltheit der kognitiven Funktion des Gedächtnisses ist nicht so ausgeprägt, dass eben jede Gehirnregion das machen könnte. Der Hippocampus, der hat da schon eine relativ spezielle Funktion.
Bevor wir jetzt mal dazu gehen, wo die Schnittstelle bei euch ist, ich würde dich auch gerne fragen, was jetzt quasi so eine konkrete Sache ist, an der du oder ihr gerade forscht. Ist wahrscheinlich schwierig, weil du ja, wie ich schon gesagt habe, nicht nur in der Fokusgruppe bist, sondern auch in mehreren Arbeitsgruppen hier im SFB 12. Aber ich glaube, so ein Oberthema ist ja so ein bisschen, dass die Frage, wie verschiedene Kontexte sich auf die Leistung des Gedächtnisses, ich will jetzt nicht sagen lernen, letztlich hat es wahrscheinlich auch was mit Lernen zu tun, wie sich das darauf auswirkt. Und auch, was ich auch interessant fand, das sind jetzt schon zwei Fragen eigentlich, wie eben diese Informationen überhaupt abgespeichert werden. Sind das quasi Muster? Ist das was Bildliches? Also was für ein Format hat die Erinnerung? Diese Frage kam ja auch schon häufig in dem Podcast und niemand konnte sie so richtig, also es wird immer so ein bisschen umschrieben. Fasst das ungefähr ganz gut zusammen, woran du ihr gerade arbeitet?
Also das Format der Erinnerung, das ist, wenn man so will, das große Thema, an dem ich seit einigen Jahren arbeite und wahrscheinlich auch noch die nächsten 5 bis 10 Jahre arbeiten werde, mindestens. Also das heißt, ein zentrales Ziel meiner Forschung, also seit ungefähr 10 Jahren, vielleicht schon etwas länger, ist es eben Gedächtnisspuren von einzelnen Erfahrungen im Gehirn zu finden.
Ja.
Das ist das, was man bei Tieren Engramm nennt.
Ja.
Also das heißt, das neuronale Muster oder die neuronale Struktur, die eben für die Repräsentation eines bestimmten Erlebnisses, also beispielsweise jetzt des Treffens heute oder auch einer bestimmten Person oder also jeder beliebigen anderen Erfahrung verantwortlich ist.
Mhm.
Und diese Suche nach dem Engramm hat die Neurowissenschaftler schon seit Jahrzehnten interessiert. Da gab es in der tierexperimentellen Forschung Durchbrüche vor 10 bis 15 Jahren mit neuromethodische Ansätze der Optogenetik. Das sind aber Ansätze, die bei Menschen nicht einsetzbar sind, weil sie eben zu invasiv sind. Also dafür muss man genetisch veränderte Tiere herstellen und muss dann invasiv Lichtleiter implantieren. Das ist was man bei Menschen nicht machen kann. Bei Menschen ist aber auch diese Fragestellung nach der Gedächtnisspur von einzelnen Erfahrungen immer prominenter geworden. Und bei der kognitiven Neurowissenschaft des Menschen gab es einen anderen Durchbruch, und zwar die zunehmende Verwendung von Methoden der künstlichen Intelligenz und des Machine Learnings.
Mhm.
Also das heißt statistische Methoden, mit denen verteilte Aktivitätsmuster im Hippocampus beispielsweise, aber auch in anderen Gehirnregionen analysiert werden konnten und mit denen man dann tatsächlich in die Lage versetzt worden ist, die Aktivitätsmuster zu finden, die mit einer Erfahrung und nicht einer anderen Erfahrung oder einem Gesicht und nicht einem anderen Gesicht, einer Person und eben nicht einer anderen Person.
Also tatsächlich über welche Neuronen im Gehirn wie gefeuert wird, wenn etwas Bestimmtes passiert oder wenn ein Gedächtnis, eine Erfahrung wieder abgerufen, wenn man eine Erfahrung macht oder die Erinnerung abruft.
Genau, also bei Menschen muss man sagen, dass in den meisten Fällen die Auflösung der Methoden nicht auf neuronaler Ebene ist. Also das heißt, man kann nicht einzelne Zellen unterscheiden, sondern es sind also in den allermeisten Fällen verteilte Aktivitätsmuster, die man mit FMRT oder EEG, also so den häufigsten Methoden der kognitiven Neurowissenschaft untersuchen kann. Aber letztlich findet man in diesen verteilten Aktivitätsmustern dann Muster, die dem Sencheng entsprechen oder die einer anderen Person entsprechen und kann das dann eben mit den neueren Methoden relativ verlässlich detektieren.
Dann kommen wir jetzt nochmal zu Sen. Also was ich jetzt so ein bisschen gelernt habe, so an Gemeinsamkeiten ist, genau, es gibt diese verschiedenen Arbeitsgruppen im SFB12. Es gibt verschiedene Annahmen, die gemacht werden. Ihr schiebt die Leute in diese FMRTs rein, ihr versucht diese Muster herauszufinden, dann werden Daten erfasst und dann wird halt geguckt, ob das passt. Und es gibt auch Tierexperimente. Was wir jetzt noch nicht hatten, ist also das, was ihr macht, nämlich die Modellierung dieser auch Kontextabhängigkeit mit Hilfe von KI, würde ich jetzt mal sagen, oder auch mit Hilfe von Robotern tatsächlich. Kannst du uns kurz erklären, wie ihr das macht und also wie kann man denn sowas Komplexes wie die Vorgänge, die im Gehirn vorgehen oder diese Muster, die da erfasst werden, wie kann man sowas modellieren und künstlich abbilden? Ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist in der Tat sehr komplex, aber ich wollte vorweg sagen, dass der Punkt der Modellierung ist gerade, das System zu vereinfachen. Wenn wir ein Modell bauen würden, das genauso komplex ist wie das Gehirn und alle Prozesse im Gehirn abbildet, dann würden wir das Modell genauso wenig verstehen, wie wir das Gehirn verstehen. Es hatte natürlich den Vorteil, dass dieses künstliche Gehirn dann leichter zu untersuchen wäre. Man hätte Zugriff auf alle Elemente dieses künstlichen Gehirns, ohne dass man invasiv in das Gehirn eingreifen muss, so wie Nikolai das gerade eben für die Optogenetik erzählt hat. Und man müsste nicht aufwendig Probanden ins Labor bitten, sondern könnte einfach dieses künstliche Gehirn untersuchen. Also auch ein künstliches Gehirn hätte einen Vorteil, aber wie gesagt, wir würden das immer noch nicht verstehen und es würde immer noch sehr lange dauern. Deswegen ist das Ziel der Modellierung immer das System, das man untersucht, in meinem Fall das Gehirn oder der Hippocampus, zu vereinfachen. Und das kann ganz einfach gehen. Man braucht da nicht komplexe Methoden der KI. Man kann zum Beispiel einfache Differentialgleichungen aufstellen, wie sie auch so im Mathe-LK im Gymnasium auch schon bekannt sind. Und dass man dann versucht, mit diesen dynamischen Systemen zu verstehen, wie bestimmte Komponenten miteinander interagieren. Man kann das
also, natürlich überhaupt erstmal rauszufinden, wie die Zusammenarbeit statt, nicht auf der komplexen Ebene, aber überhaupt, wie die Wege sind untereinander dieser Systeme.
Also zum Beispiel, wenn wir das Zwischenspiel zwischen Hippocampus und anderen Hirnarealen verstehen wollen, ist ja auch die Frage, wie werden Informationen hin und her geschaufelt, wie interagieren die miteinander. Das sind dann Sachen, die wir relativ vereinfacht untersuchen können mit einfachen Gleichungen. Aber man kann das natürlich beliebig komplex machen. Man kann dann versuchen, einzelne Neuronen zu modellieren und wie einzelne Neuronen mit anderen Neuronen kommunizieren. Und man kann die dann zu neuronalen Netzen zusammenfassen und dann versuchen, dieses Netzwerk zu untersuchen. Und das geht dann schon in die Richtung KI. Aus diesen Versuchen, das Gehirn zu modellieren, entstanden dann neuronale Netzwerke, die dann auch auf technische Anwendungen angewendet werden konnten. Und diese Netzwerke werden heute häufig tiefe neuronale Netze genannt, wenn man mehrere Schichten davon aufeinander stapelt. Und diese tiefen neuronalen Netzwerke sind im Moment auch, oder vielleicht sind wir schon wieder auf dem absteigenden Ast, das muss sich jetzt ergeben. Aber in den letzten Jahren waren die in aller Munde. Diese Errungenschaften in der KI basieren auf diesen neuronalen Netzen, die ursprünglich in der Neurowissenschaft entwickelt worden sind, um zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert.
Wenn die Maschinen übernehmen, dann seid ihr quasi schuld.
Irgendwann. Ja, ich nicht. Ich bin spät dazugekommen. Okay. Das waren so Kollegen, die vor 20, 30 Jahren in der Hirnforschung gearbeitet haben, die diese, zum Teil vielleicht sogar noch weiter zurück, die diese Modelle damals entwickelt haben. Aber diese tiefen neuronalen Netzwerke sind inzwischen nicht mehr unbedingt ein Tool, um das Gehirn zu modellieren, sondern eher etwas, das in der Anwendung weiterentwickelt wird.
Ihr arbeitet ja aber auch mit diesen kleinen Robotern. Also gehen wir mal zu diesem wirklich kleinen Modell, die ihr habt, also kleine Roboter, die durch ein Labyrinth geschickt werden quasi. Also ich weiß nicht, wie die programmiert sind, ob die einfach nur einfache, also was ist die Aufgabe der Roboter und was müssen die erinnern oder was können die lernen?
Da ist eben auch ein Bezug zu den Arbeiten von Nikolai. Er hat gerade eben über den Hippocampus gesprochen und dabei die Funktion für das Gedächtnis betont. Aber der Hippocampus hat auch eine wichtige Funktion, vor allem in Nagetieren, in der räumlichen Navigation. Und diese räumliche Navigation versuchen wir zu modellieren und zu verstehen. Und da kommen dann die Roboter ins Spiel. Ich bin der festen Überzeugung, dass um räumliche Navigation wirklich zu verstehen, muss man auch in der realen Welt navigieren. Die Modellierung zumindest im neurowissenschaftlichen Bereich ist immer sehr abstrakt. Es werden neuronale Netze aufgesetzt, die bekommen bestimmte Eingaben und die produzieren bestimmte Ausgabemuster. Daraus ergibt sich aber noch kein Verhalten. Was ich verstehen möchte, ist das Verhalten. Und das Verhalten muss auch immer in eine Umgebung eingebettet sein. Man hat keine XY-Koordinaten zum Beispiel als Input, die man dann irgendwie abstrakt verarbeiten kann und dann sende ich ein Signal, fahr vorwärts oder bieg links oder rechts ab, sondern ich bin in einer komplexen Welt mit visuellen
Input. Wenn vor mir eine Wand ist, dann kann ich da ja nicht geradeaus weiter zum Beispiel, oder?
Genau. Also das muss ich alles mit einbeziehen, diese Randbedingungen, die Umgebung mir auferlegt. Aber ich muss eben auch Dinge inferieren, die eigentlich gar nicht so einfach sind. Zum Beispiel, wo befinde ich mich denn gerade? In der Modellierung kann man sich das einfach machen und sagen, ich habe eine X- und eine Y-Koordinate und die schicke ich jetzt einfach dem neuronalen Netz. Ja. Und das Netzwerk kann dann diese Variablen verarbeiten. Aber in der realen Welt stehe ich da einfach und sehe Wände vor mir und muss dann irgendwie abschätzen, wie weit bin ich von der Wand entfernt? Wo befinde ich mich jetzt gerade relativ zu der Tür? Wie komme ich eigentlich zu der Tür?
Das beschreibt eigentlich sehr gut das Gefühl, das man hat, wenn man das erste Mal auf dem Campus der Ruhr-Uni Bochum ist. Überall sind Wände, ich weiß nicht, wo ich bin.
Genau, und daran merkt man dann, wie schwierig das eigentlich ist. Und es gibt eine Idee, die schon von Torman entwickelt worden ist, ich glaube in den 1940ern, das, was uns bei dieser Navigation hilft, sind diese kognitiven Karten, die wir bauen. Wir bauen also kognitive Karten von unserer Umgebung, die uns dann dabei helfen, uns zu lokalisieren in der Welt und um uns dann zu helfen, zu navigieren, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Um jetzt auf die Roboter zurückzukommen, wir versuchen jetzt also Algorithmen zu entwickeln, wie Nagetiere im Wesentlichen, aber das kann man wahrscheinlich auch auf den Menschen verallgemeinern, wie sie navigieren, was der Einfluss des Hippocampuses dabei ist, bilden dann mathematische Modelle und benutzen dann diese Modelle, um den Roboter zu steuern. Mhm. Und die Roboter sind da nur wichtig, also nur in Anführungsstrichen, weil wir eine Verkörperung des Agenten brauchen. Wir wollen das nicht nur abstrakt in einem Algorithmus laufen lassen, sondern wir wollen das laufen lassen auf ein System, das sich in der realen Welt befindet und in der realen Welt sich bewegen muss. Also wir sind in dem Sinne keine Robotiker. Es ist nicht so, dass wir Roboter entwickeln oder Algorithmen für Robotik entwickeln, sondern es geht uns eher darum, den Roboter zu nutzen als Modell eines navigierenden Nagetiers.
Ja. Ist das auch was, was ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ist das auch quasi auch ein episodisches, hat das mit episodischem Gedächtnis zu tun, Navigation, weil man quasi also die ganze Zeit irgendwas macht, neue Informationen wieder in sein System aufnimmt und dann darüber eben diese Karten entwickelt in seinem Kopf?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch eine sehr interessante Forschungsfrage. Also Nicola hat gerade eben über das episodische Gedächtnis gesprochen und dass der Hippocampus absolut dafür notwendig ist, um neues episodisches Gedächtnis abzuspeichern. Wir wissen aber auch, dass in Nagetieren der Hippocampus absolut notwendig ist, um das räumliche Navigieren zu lernen. Es gibt dieses experimentelle Paradigma, das heißt das Morris Water Maze, wo ein Nagetier eine Plattform finden muss, die sich unter der Wasseroberfläche befindet. Und nachdem das Tier das ein paar Mal gefunden hat, kann es sich daran erinnern, wo diese Plattform ist und kann dann später auf direkten Wege dahin navigieren. Das können Tiere ohne einen Hippocampus nicht lernen. Also wissen wir eben auch, dass der Hippocampus etwas mit dem räumlichen Lernen zu tun hat. Jetzt ist die große Frage, was ist die Verknüpfung zwischen episodischem Gedächtnis und räumlicher Navigation? Du hast gerade eben angesprochen, es könnte sein, dass das episodische Gedächtnis dabei hilft, diese kognitiven Karten zu bilden. Aber wie genau das funktioniert und ob das wirklich so ist, das ist das, was wir in unseren Modellen untersuchen wollen.
Ich finde es auch ganz interessant, dass wenn wir über Gedächtnis oder über Lernen sprechen, eigentlich immer das wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass es quasi was ist, was so hinter uns liegt und darauf können wir zugreifen. So, und dann kann man das erinnern. Aber eigentlich geht es ja nicht darum, dass man das erinnert, sondern es geht ja eigentlich immer darum, wir leben ja eigentlich immer nur im Jetzt und nach vorne. Das heißt eigentlich, würde ich sagen, dass das Denken ist für mich, glaube ich, sowas, kannst du mich gerne berichtigen, Nikolai, vielleicht sowas wie so ein evolutiver Unfall. So, eigentlich sind wir doch nur zum Jagen unterwegs gewesen und dann hat die Evolution gesagt, du kannst bestimmt besser jagen, wenn du besser planen kannst, wie du an das Mammut rangehst. Und dann haben wir wahrscheinlich gelernt, wie wir quasi Voraussagen treffen können. Und dann plötzlich haben wir Emotionen und sind bei Tinder und sind traurig. Das, was dazwischen ist, weiß ich nicht. Aber dass quasi es nicht darum geht, Sachen abzurufen, sondern Sachen abzurufen, um Voraussagen zu treffen, um nach vorne zu denken, ist das quasi eigentlich, worum es dann immer geht. Und da kommt dann auch der Kontext rein.
Ganz genau. Es ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir alle glauben zu meinen, was Gedächtnis ist und dass wir alle wissen, was das Wort Erinnerung bedeutet und haben eine Idee, wofür wir das brauchen. Es gibt jetzt zwei ganz grundlegende Modelle, wenn wir das sozusagen etwas präziser konzeptuell fassen wollen, was Gedächtnis bedeutet. Das eine Modell, das kann man Speichermodell nennen. Ja, also nach diesem Modell ist Gedächtnis dafür da, Erfahrungen, die wir einmal gemacht haben, in irgendeiner Form zu repräsentieren oder zu kodieren im Gehirn und sie dann dort abzulegen, bis wir sie wieder rausholen. Das
Telefonnummer oder so.
Eine Telefonnummer, genau. Ja. Das ist auch ein Modell, was durchaus eine bestimmte Relevanz hat. Also wenn ich einer Person wieder begegne und mich dann erinnern möchte, wie diese Person heißt, dann ist es für mich sehr hilfreich, wenn ich die gespeicherte Verbindung zwischen dieser Person und dem Namen wieder abrufen kann und dann die Person mit dem richtigen Namen ansprechen kann. Oder wenn ich in den Supermarkt gehe und die Liste, die ich mir aufgeschrieben hatte, vergessen habe, dann ist es gut, wenn ich trotzdem noch die Dinge, die ich einkaufen wollte, wieder abrufen kann. Also das heißt, so ein Speichermodell trifft tatsächlich eine ganze Reihe von Situationen und ist dafür zunächst mal ein geeignetes Modell. Andererseits gibt es aber auch viele Situationen, wo dieses Speichermodell zu einfach gedacht ist. Das liegt allein schon daran, dass sich die Welt permanent ändert. Ja, das heißt, auch wenn ich eine Person wiedererkenne, dann muss ich sie in etwas veränderter Form wiedererkennen. Ja. Keiner sieht an jedem Tag genau gleich aus. Es ist wichtig, jemanden wiederzuerkennen, auch wenn er etwas anders aussieht als am Vortag. Darüber hinaus gibt es auch Ideen, dass das Gedächtnis eben nicht nur dafür da ist, uns an etwas zu erinnern, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, sondern genau wie du gesagt hast, uns auch Pläne zu machen, was in der Zukunft passiert. Da wird man zunächst mal denken, was hat das mit dem Gedächtnis zu tun? Aber wenn ich jetzt daran denke, dass ich in ein paar Wochen, so Corona will, noch einmal Urlaub in Griechenland mache und mir ausmale, wie das dort sein wird, dann greife ich auf die Erinnerungen aus meinem letzten Griechenland-Urlaub zu. Ich weiß, das wird alles ein bisschen anders aussehen, aber die Bilder, die ich dann vor Augen habe, die kommen sozusagen durch die ursprüngliche Erfahrung zustande. Und wenn ich dann plane, was ich in meinen Koffer einpacken möchte, dann erinnere ich mich daran, wie es in Griechenland üblicherweise so ist und werde dann eher die kurzen Hosen einpacken. So. Und die Badehose.
Ja.
Das heißt, das Gedächtnis ist ganz zentral wichtig, um auch zukünftige Ereignisse zu planen und um mich in der Gegenwart zurechtzufinden. Also Sen hat schon von der räumlichen Navigation gesprochen. Also wenn ich gleich zu meinem Büro zurückgehe, dann kann ich auch ein Bild von einer früheren Erfahrung abrufen, wo ich von dem Platz, wo wir jetzt sind, zu meinem Büro gegangen bin. Also auch da kann das Gedächtnis mir nicht nur für längerfristige Pläne helfen, sondern auch Handlungen, die in der Gegenwart stattfinden, eben zu steuern. Und dafür ist es eben wichtig, dass das Gedächtnis sehr plastisch ist.
Ja.
Wir haben schon von verschiedenen repräsentationalen Formaten gesprochen. Das ist zunächst mal ein sehr abstrakter Begriff. Aber in Bezug auf das Gedächtnis bezeichnet das die Fähigkeit, dass ich mich an bestimmte Ereignisse, die stattgefunden haben, in flexibler und zielgerichteter Form erinnern kann. Also wenn ich zum Beispiel meinen Koffer für den Griechenlandurlaub plane, dann ist es wichtig, dass ich mich daran erinnere, dass es bei meinem letzten Griechenlandurlaub sehr warm war.
Ja.
Wenn ich versuche, mich an einem bestimmten Ort zurechtzufinden, sind die räumlichen Zusammenhänge dort besonders wichtig. Mhm. Das heißt, an eine bestimmte Erfahrung, die ich im Gehirn abgespeichert habe, im episodischen Gedächtnis, kann ich mich flexibel auf unterschiedliche Weise erinnern. Ich kann entweder räumliche Zusammenhänge extrahieren oder ich kann mich auf die Temperatur
Also generell verschiedene Sinne spielen damit.
Genau, also verschiedene Aspekte einer Erfahrung können flexibel wieder abgerufen werden. Und das sind eben die verschiedenen repräsentationalen Formate, die eine Erinnerung haben kann. Und normalerweise können wir relativ flexibel darüber entscheiden. Es gibt Fälle, wo das nicht geht. Das ist beispielsweise bei traumatischen Erinnerungen der Fall.
Aha,
ja, also Patienten, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, die erleben eben eine Erfahrung immer wieder auf dieselbe Form. Das ist wie ein innerer Film, der auf eine unveränderte, feste Art immer wieder abläuft. und die eben nicht flexibel verändert werden kann und adaptiert werden kann.
Das kann auch nicht extinguiert werden, einfach.
Das kann nicht so einfach gelöscht werden, genau. Ja. Da sind wir wieder beim Thema Extinktionslernen. Und daran sieht man, dass eigentlich diese Flashbacks, die bei Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten, das ist eigentlich so ein pathologischer Extremfall von einem Speichergedächtnis.
Ja. Ja,
etwas wird eingespeichert und immer wieder auf dieselbe Form abgerufen. Und teilweise denken die Patienten sogar, sie wären wieder in der Situation. Mhm. Das heißt, die ganzen flexiblen Prozesse und die Veränderungsprozesse, für die das Gedächtnis bei gesunden Menschen und auch Nagetieren in etwas vereinfachter Form gut ist, vielleicht auch bei Robotern, die laufen eben bei diesen Patienten in Bezug auf die traumatische Erfahrung nicht ab.
Könnte ich da vielleicht noch etwas ergänzen? Du hattest ja gerade eben Nikolai gefragt, ob das Gedächtnis wirklich nur dazu da ist, Dinge abzuspeichern, die man vorher erlebt hat. Und das, was Nikolai beschrieben hatte, dieses für die Zukunft planen, das haben Thomas Sudendorf und Michael Corbales mentales Zeitreisen genannt. Und also so, als ob man in die Zukunft reist, natürlich nur mental, physikalisch geht das nicht. Und um dann zu gucken, was brauche ich in der Zukunft, damit ich dann in der Gegenwart die richtigen Entscheidungen treffen kann, damit ich dann für diese Zukunft, die ich dann mental bereist habe, ideal vorbereitet bin.
Das ist wie eine Simulation, die wir quasi abspielen im Kopf.
Dann. Ganz genau. Ja. Wir simulieren praktisch die Zukunft. Und Sundorf und Corbales haben dann auch die Hypothese aufgestellt, dass das die eigentlich wichtige Funktion ist, dass wir aber, weil wir diese Fähigkeit haben, die Zukunft zu simulieren, deswegen auch die Vergangenheit simulieren können. Ah. Und dass wir deswegen so gerne in Erinnerung schwelgen und das überhaupt können. Weil wenn man sich das richtig mal überlegt, hat das ja evolutionär erstmal wenig Sinn, dass wir in der Vergangenheit schwelgen.
Das behindert einen eher, ne? Also manchmal habe ich das Gefühl.
Ja, da sind wir wieder bei den Tatsachen der Welt. Einerseits ändert sich die Welt, deswegen muss das Gedächtnis flexibel sein. Andererseits gibt es eben auch bestimmte Regelmäßigkeiten. Also die Menschen haben über die Dauer ihres Lebens üblicherweise oder häufig zumindest immer den gleichen Namen. Mhm. Und Personen sehen ähnlich aus. Eine Person, mit der ich mich gut verstanden habe, die ist vielleicht auch morgen nett zu mir. Ja, also sozusagen in sowohl physikalischen als auch sozialen und emotionalen Kontexten gibt es eine bestimmte Art von Stabilität. Man könnte sagen, dass das Gehirn vielleicht dafür da ist, diese Stabilitäten zu erkennen. Mhm. Und das Gedächtnis nutzt diese Stabilitäten über die Zeit. Wenn es in Griechenland in ein paar Wochen völlig anders aussähe, als es dort vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal da war, ausgesehen hat, dann würde mir mein Gedächtnis nicht helfen, weil es aber hoffentlich noch ein bisschen aussieht, so wie ich mich daran erinnere. Deswegen kann ich mein Gedächtnis nutzen, um eben Pläne über die
Zukunft zu machen. Man erkennt es auch mit ein paar verbrannten Bäumen vielleicht noch.
Ich hoffe, ja.
Sind wir als Menschen, ist das ein Alleinstellungsmerkmal, wie wir quasi da denken oder diese Zukunftszeitreisen machen? Ich meine, Tiere haben ja dann Instinkte. Man kann ja auch nicht in die Köpfe reingucken. Gibt es darüber Theorien, ob wir damit alleine sind?
Da gibt es viele, viele Theorien zu und da gibt es auch viele kontroverse Diskussionen dazu. Die Frage besteht natürlich bei allen nichtmenschlichen Tieren und auch bei Kindern, die noch nicht sprechen können. Weil wir wissen nur, was in den Köpfen anderer Menschen vorgeht, weil wir eine Sprache besitzen, mit der wir uns austauschen können. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie würde man jemand anderem kommunizieren, dass man sich an etwas erinnert, ohne dass man Sprache benutzen darf. Und auch nichts, was irgendwie an Sprache erinnert, also Gebärdensprache, irgendwie Tanzaufführungen, das sind ja im Prinzip irgendwie Übersetzungen. Wenn man also nur das Verhalten anderer Menschen beobachtet, woran würde man erkennen, dass der Mensch sich an etwas erinnern kann? Und das Problem haben wir bei Tieren und bei Kindern, die noch nicht sprechen können. Und deswegen gibt es da viele, viele Kontroversen zu. Es gibt viele Veröffentlichungen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, aber es gibt abschließend noch kein Konsens in diesem Forschungsgebiet, ob es Tiere gibt, andere Tiere als Menschen, die das episodische Gedächtnis haben, die mental Zeitreisen können? Und wenn ja, wie ausgeprägt ist das? Ist das so ähnlich wie beim Menschen oder ist das eingeschränkter? Das sind alles schwierige Fragestellungen.
Ja. Wobei, also du hattest eben gesagt, wir können nicht in die Köpfe reingucken und da möchte ich gerne widersprechen.
Ja,
wir können doch in die Köpfe
reingucken. Ja, genau.
Wir haben die Methoden der Neurowissenschaften. Wir können also bei Nagetieren in die Köpfe reingucken und wir können nicht invasiv auch in die Köpfe unserer menschlichen Probanden schauen.
Und also wenn ihr dann irgendwann dieses Muster erkennt und wisst, dieses Muster ist eine Erinnerung und dann kann man irgendwann Ableitungen treffen, dann könnte man ohne Sprache quasi...
Ganz genau. Also ich würde sagen, also für mich ist das eigentlich das Hauptinteresse, warum überhaupt die Neurowissenschaften für die Psychologie relevant sind. Also man kann sagen, die Neurowissenschaften sind natürlich für, um das Gehirn zu verstehen, interessant. Die Neurowissenschaften sind auch wichtig für die Medizin. Ja, also wenn wir neue Therapiemethoden und Diagnostikmethoden für die Alzheimer-Erkrankungen finden wollen, müssen wir auch neurowissenschaftliche Forschung betreiben. Man kann aber fragen, wenn man das Gedächtnis verstehen will, als einen psychischen, kognitiven Prozess, warum brauchen wir Neurowissenschaften? Und tatsächlich war auch die Psychologie für viele Jahrzehnte eine Disziplin, die nahezu ausschließlich das Verhalten untersucht hat. Mit den neurowissenschaftlichen Methoden hat man jetzt aber eben einen Zugang zu Inhalten in der Kognition, in der Psyche, die mit Verhaltensstudien eben nicht so direkt zugänglich sind. Mhm. Ja, deswegen und gerade da sehe ich auch den besonderen Wert der Neurowissenschaften. Wenn man ein Experiment durchführt, wo man eine sehr genaue Verhaltensbeobachtung hat, dann braucht man eigentlich keine Neurowissenschaften. Dann ist das vielleicht noch zusätzliche Information. Aber besonders interessant sind die Neurowissenschaften dann, wenn man eben Prozesse untersucht, die nicht direkt zugänglich sind. Und die Erinnerung gehört dazu, weil die Bilder, die wir in unserem Geist entstehen lassen, wenn wir uns an etwas erinnern oder wenn wir etwas planen, also wenn wir das Gedächtnis für die Zukunft verwenden, die sind zunächst einmal nicht so direkt ausdrückbar und nicht direkt kommunizierbar. Das sind Bilder im Gehirn. Ja?
Ja.
Und ich weiß nicht, woran du denkst, ich weiß nicht, was du planst. Du kannst mir das beschreiben, dann ist das quasi eine Verbalisierung dieser Bilder. Wir haben aber das Gefühl, dass diese Verbalisierung möglicherweise auch nicht alles
davon trifft. Deswegen hat man ja manchmal das Gefühl, dass einem die Worte fehlen, ne? Weil man ja gar nicht auch eine Emotion oder wirklich das Gefühl, was man hat, für was wirklich in Worte fassen und beschreiben kann. Also es macht es auch irgendwie schön, aber es ist natürlich als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen schwierig. Wir sind jetzt schon weit über die Zeit, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich schade, weil es sehr, sehr spannend ist. Und das war mir fast schon klar, dass zwei Menschen wie ihr, die auch in so vielen verschiedenen Bereichen tätig sind, da sehr viel zu erzählen können. Und wir haben noch nicht mal wahrscheinlich an dem gekratzt, was ihr eigentlich macht. Vielleicht einfach abschließend eine ganz kurze Frage an euch beide noch. Fällt es euch manchmal schwer, in diesem SFB 1280, in dem so viele tolle Menschen arbeiten, so viele tolle Fragestellungen im Raum umherschwimmen, ihr habt viele Möglichkeiten hier, von einem Thema abzulassen, weil er einfach merkt, da fehlt mir jetzt die Zeit und die Kapazität für? Oder ist es irgendwie, ich meine, es gibt ja auch andere Leute, die das dann hier übernehmen können, aber ich meine, allein jetzt haben wir schon so viele Fragen angeschnitten, über die man wahrscheinlich den Rest seines Lebens forschen könnte. Also habt ihr da schon guten Umgang mitgefunden oder ist das... Wermutstropfen.
Also du hast natürlich völlig recht, dass es gibt so viele Fragen, die offen sind, die und so viele interessante Fragen und auch interessante Methoden. Man kann das dem nicht allen nachgehen. Man muss irgendwie eine Auswahl treffen. Und ich glaube, es gibt da keinen richtigen Weg und auch keinen wirklich guten Weg, sondern man hat dann einfach irgendwelche persönlichen Gründe, warum man die Auswahl so trifft, wie man sie trifft. Mhm. Es gibt Kollegen, die forschen sehr, sehr divers in viele unterschiedliche Richtungen. Für mich persönlich wäre das zu schwierig, mich auf so vielen unterschiedlichen Feldern zu betätigen. Und deswegen habe ich einen sehr starken Fokus auf räumliche Navigation, episodisches Gedächtnis und die Modellierung der hippocampalen Prozesse in diesen beiden Verhalten. Und über diese Fokussierung versuche ich dann die Forschungsprojekte, in denen ich beteiligt bin, zu limitieren.
Und dann gibt es ja auch andere Leute, die forschen können, denen kann man die Aufgaben dann geben. Aber Nikolai, du hoffst vielleicht noch, du hast eben so gesagt, da bin ich noch 5 bis 10 Jahre mit beschäftigt und dann wissen wir aber, was das Format der Erinnerung ist.
Nein. Ich habe auch gerade überlegt, was in 5 bis 10 Jahren ist. Also vielleicht findet da vielleicht dann nochmal eine gewisse Verschiebung auch statt. Also auch bei allem überdauernden Interesse für Gedächtnis gibt es natürlich immer so etwas unterschiedliche Schwerpunkte, die man setzt. Und also es bleibt ein Wehmutstropfen, dass also einzelne Projekte, also eine komplexe wissenschaftliche Studie mit den modernen Methoden der kognitiven Neurowissenschaft dauert schnell 2, 3, 4, 5 Jahre.
Ja.
Von diesen Studien müsste man eigentlich viel mehr durchführen mit noch weiterentwickelten und komplexere Methoden, um bestimmte Prozesse verstehen zu können. Das heißt also eigentlich müssten natürlich die Tage deutlich länger sein.
Ach so, ja, genau.
Das Wissenschaftlerleben auch länger. Das bleibt immer eine Schwierigkeit, sich da ja sozusagen tatsächlich auf das Relevante zu fokussieren. Aber ich sehe das ähnlich wie Sen. Also man kann nicht in allen Gebieten gleichermaßen gut sein und sich gleichermaßen einarbeiten und man muss immer wieder eine neue Entscheidung treffen, was tatsächlich das Wichtigste ist.
Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass ihr das überhaupt so gut hinbekommt und dass ihr das auch wirklich, also mir wurde nicht zu viel versprochen, ihr konntet das wirklich sehr gut vermitteln. Ich habe jetzt ein Gefühl dafür, was der Hippocampus alles vermag, ein besseres Gefühl dafür, was vielleicht eine Erinnerung sein könnte. Und vor allen Dingen mache ich jetzt erstmal nur noch mentale Zeitreisen in meiner Freizeit. ich danke euch, dass ihr heute Morgen die Zeit gefunden habt, hier im Studio zu sein und mit mir über eure Forschung zu sprechen. Ich danke allen Hörenden, dass sie eingeschaltet haben zur Folge 9 von Kannst du vergessen, der vorletzten Folge in dieser Staffel. Das heißt, nächsten Monat hören wir uns noch einmal zum großen Staffelfinale. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Jetzt hört ihr wie immer noch eine kleine lyrische Zusammenfassung meinerseits und ich wünsche euch beiden jetzt noch einen schönen Tag, euch Zuhörenden zu Hause auch und bis bald.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Zu Beginn eine Quizfrage. Was haben das menschliche Gehirn und die Gäste in unserem Podcast gemeinsam? Naja, genauso wie die Lebensläufe der SFB 1280 Garde ist das Gehirn eine Ansammlung gewundener Pfade. Gewundene Pfade, das ist so das Leitmotiv. So von quantitativer Physik und theoretischer Philosophie geht es schließlich in die Klinik mit Empirie gegen Epilepsie, wenn im Nanobereich der Bezug zu den Menschen fehlt, wenn man Zeitangaben in Femtosekunden zählt, wenn man denkt, das kann nicht alles sein, dann gibt es nur noch eins, den Wechsel in die Computational Neuroscience. Ja, was auch sonst. Und da hat jeder sein Steckenpferd oder manchmal auch ein Seepferdchen, wobei der Hippocampus in der Forschung sehr begehrt ist. Denn ohne die beiden Campi kann kein neues Wissen entstehen. Das wäre so wie unseren Podcast hören und am Ende dann doch nichts verstehen, weil die Infos, die ihr aufnehmt, nicht gespeichert werden könnten. Das Gedächtnis würde ganz allmählich auseinanderbröckeln, wobei das Gedächtnis, das ist nicht die genaueste Bezeichnung. Das Gedächtnis ist keine schwarze Box im Hirn mit klarer Wegbeschreibung. Es ist vielmehr ein System, modular, komplex vernetzt, von Gefühlen, von Strömen, von Gedanken durchsetzt, in dem Erinnerungen neuronale Spuren hinterlassen. Die sogenannten Engramme, auf deren Suche wir uns machen. Und um besser zu verstehen, welche Wege im Gehirn, wie und auch auf welche Weise, miteinander wie verzweigt sind, müssen wir das modellieren, möglichst einfach simulieren, nicht unnötig verkomplizieren und den Überblick verlieren, ein paar Gleichungen formulieren und dann Thesen postulieren, wie Neuronen kommunizieren und in Netzwerken interagieren. Das klingt einfach, ist relativ kompliziert und wir machen es trotzdem und bauen das dann in einen Roboter ein. Bam! Weil Verhalten immer stattfindet in der realen Welt, einer echten Umgebung von komplexer Gestalt. Deswegen der Roboter. Und dann simulieren wir damit räumliche Navigation. Ich meine, hallo, wie geil ist das denn? Ja. Ja, ganz, ganz geil. Und dann gab's da noch so viel mehr, von dem ich hier berichten könnte. Allerdings sprengt das dann wirklich unsere zeitliche Grenze. Darum zum Schluss noch ein Tipp für all jene, die oft zweifeln an der Welt, an sich selbst, an alltäglichen Breitseiten. Nicht die Lösung für alles, aber hilfreich und weitreichend ist hin und wieder mal eine mentale Zeitreise.